Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort wünschen. Vor einigen Wochen hat ja dieser evangelische Kirchentag da in Hannover stattgefunden und ja, es ist schon erschreckend zu sehen, wie weit so die Verantwortlichen sich von ihrem eigentlichen Auftrag entfernt haben oder entfernen. Auf der anderen Seite darf es uns natürlich auch nicht überraschen. Und so wird wahrscheinlich keine Person da eine Bühne bekommen, die, sag ich mal, mit dem Anspruch von Jesu Christi da auftreten würde, dass Jesus also zum Beispiel gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder wir befinden uns ja noch so ein wenig in der nachösterlichen Zeit, wenn Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie gesagt, solch eine Person würde überhaupt keine Bühne bekommen, also würde erst gar nicht eingeladen zu solchen Veranstaltungen. Ja, und diese Osterbotschaft, liebe Geschwister, diese Osterbotschaft, dass der Herr auferstanden ist, dass er lebt, dass er eines Tages wiederkommen wird, ja, diese Botschaft, die konnte sich von Anfang an nie ungehindert, die Betonung liegt auf ungehindert, konnte sich von Anfang an nie ungehindert ausbreiten. Sie hatte von Anfang an erbitterte Feinde. Nicht, diese Botschaft, die glich immer wieder diesem berühmten Stich da ins Wespennest, liebe Geschwister. Diese Botschaft hatte wirklich von Anfang an natürliche Feinde, wie gesagt, stieß auf erbitterten Widerstand. Nicht, und die, wo man wirklich ein ganz starkes Interesse daran hatte, nicht, dass diese Sache mit der Auferstehung Jesu Christi eben nicht wahr ist. Und wenn sie wahr ist, dass man sie irgendwie, was weiß ich, zu einer Lügengeschichte abstempeln könnte. Und so überrascht es natürlich nicht, dass bis heute der Mensch also alles tut, damit die Auferstehung Jesu Christi ja als Märchen oder als Fake wirklich abgetan werden könnte. Dann würden allerdings alle diejenigen, die sich in ihrem irdischen Leben auf Jesus Christus verlassen haben, ihm nachgefolgt sind, sich natürlich furchtbar getäuscht haben. Nicht? Das Leben wäre sicherlich dann in manchen Phasen recht nett gewesen, aber letztendlich doch sinnlos. Und der Tod wäre der eigentliche große Gewinner. Wenn dem aber nicht so ist, liebe Geschwister, und wir wissen es ja, dann müsste der Mensch sicher mit der Gegenwart Gottes rechnen und was natürlich für ihn also sicherlich sehr beunruhigend wäre, weil sie, also die Gegenwart Gottes, nämlich seine vermeintliche Autonomie gefährden würde. Nicht? Und weil dann das ganze Gerede von der Selbstbestimmung des Menschen ja wirklich eine riesengroße Selbsttäuschung wäre und weil dann der Mensch nicht mehr so unter seinesgleichen sein könnte und er dann eben nicht mehr so mit seiner eigenen gebastelten Moral und Ethik weiterleben könnte. Nicht, aber ein toter Jesus, liebe Geschwister, ein toter Jesus, nicht, der könnte diese Leute dann in keiner Weise stören. Und wir sehen das ja heute, ein toter Jesus, der taugt auch für fromme Kalendersprüche und nicht auch für eine Prise Jesus-Spiritualität. Und der ist wirklich etwas für das religiöse Gemüt. Dann werden aber alle diejenigen, die jetzt so leben, als ob es den lebendigen Gott, als ob es den Herrn Jesus Christus nie gegeben hätte, die auch heute so leben, als würde es ihn nicht geben, nicht, dann würden sie eines Tages wirklich aufwachen und begreifen, dass ihr ganzes Leben wirklich auf einem furchtbaren Irrtum aufgebaut war. Und dann werden sie eines Tages wirklich hinter dem Vorgang demjenigen begegnen, nicht der Rechenschaft von ihrem Leben fordert. Und deswegen kann man das verstehen, liebe Geschwister, was der Sohn eines prominenten Verlegers einmal in einem Interview mit der FAZ ganz offen und ehrlich auf folgende Frage geantwortet hatte, was wäre für Sie das größte Problem, das größte denkbare Unglück? Antwort kurz und knapp, wenn es Gott gäbe. Tja. Und so merken wir, der ganze Streit um Gott, um Jesus, oder bleiben wir jetzt mal bei der Auferstehung, Das soll ja heute das Thema ein bisschen sein. Der ganze Streit um die Auferstehung kommt einfach nicht zur Ruhe. Das erleben wir bis heute. Und man kann dieses Thema nicht einfach so zu den Akten legen. Nicht, dass auch eine säkulare Öffentlichkeit sich immer wieder provoziert, sich immer wieder herausgefordert fühlt, wenn wir uns jedes Jahr in besonderer Weise an die Auferstehung Jesu Christi erinnern. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch dann sagen, gerade das bis heute nicht zur Ruhe kommende, vehemente Anrennen gegen die Auferstehung Jesu Christi und gegen die entsprechenden Bibeltexte, ja, ist doch letztendlich in Wirklichkeit ja, ein gewaltiges Kompliment. Sonst bräuchte man sich in der Tat nicht so sehr damit beschäftigen und sich so sehr darüber aufregen. Und so gibt es auch in unserer Bibel gibt es auch Texte, wo wir das erleben, wie Menschen also ganz unterschiedlich auf die Auferstehung Jesu Christi reagieren. Und wer diesen Text mitlesen möchte, der schlage einmal auf das Matthäusevangelium, und zwar das Kapitel 28. Und wir lesen hier ab Vers 8. Also Matthäus 28 ab Vers 8. Und da schreibt der Evangelist Folgendes. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und jetzt kommt diese andere Reaktion. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt einfach, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, als ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. Und so wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du wirklich der Auferstandene bist, dass du lebst, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Und dass du auch jetzt versprochen hast, dass du mitten unter uns bist, auch wenn wir dich noch nicht mit unseren Augen sehen können. Doch wir dürfen also wissen, dass du da bist. Und so wollen wir dir heute wirklich in deinem Wort begegnen. Und wollen dich herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, was wir für unser persönliches Leben daraus wirklich lernen dürfen. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Liebe Geschwister, beginnen wir mal mit Aussagen zur Auferstehung Jesu Christi von Personen, ja, die sich im Grunde genommen während ihres irdischen Lebens also nie als Christen gesehen haben oder nie als Christen bezeichnet haben, die aber doch recht interessante Aussagen dazu gemacht haben. Und da haben wir zunächst mal den Philosophen Manfred Heidegger. Er lebt inzwischen nicht mehr, ist 1976 verstorben, aber er ist jemand, der sich nie als Christ zu erkennen gegeben hat. Aber, und er gehörte zu den führenden Köpfen des Existenzialismus, aber er hat gegen Ende seines Lebens klar gesehen, was auf dem Spiel stand, indem er Folgendes sagte, Zitat, ist Jesus Christus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis nur vorletzlich. Ja, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Kenntnis nur vorletzlich. Und damit wollte er wirklich zu verstehen geben, dass es wirklich mehr gibt, als wir sehen, als wir begreifen können. Dass es also in der Tat eine Wirklichkeit gibt, die wir nicht mehr in der Hand haben, sondern dass es genau umgekehrt ist, dass es eine Wirklichkeit gibt, die uns also in der Hand hat. Ein anderer Philosoph, der noch lebt, glaube ich zumindest, Jürgen Habermas, er war ja ein Vertreter des Neomarxismus und er sagte, es ist schon etwas länger her, 2001 in seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels folgendes, Zitat, die verlorene Hoffnung auf die Auferstehung Jesu Christi hinterlässt eine spürbare Leere. Ja, die verlorene Hoffnung auf die Auferstehung Jesu Christi hinterlässt eine spürbare Leere. Und ein letztes Beispiel, die Lyrikerin Marie-Louise Köstnitz, war mir bisher nicht so bekannt, zeigt in einem, ja, möchte man sagen, etwas ironischem Gedicht, dass die vermeintliche Leugnung der Auferstehung Jesu Christi, die vermeintlich überhebliche Leugnung der Auferstehung Jesu Christi eher zu vergleichen ist mit dem Singen von Kindern in einem dunklen, finsteren Wald. Ja, also die vermeintlich überhebliche Leugnung der Auferstehung Jesu Christi ist eher vergleichbar mit dem Singen von Kindern in einem dunklen, finsteren Wald. Also es sind schon interessante Aussagen von Personen, die sich also nie als Christen bezeichnet haben. Aber man spürt in diesen Aussagen nicht beides drin. Auf der einen Seite ja so die Hoffnung auf Auferstehung, auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Angst, ja ein gewisses Unbehagen gegenüber der Wirklichkeit. Ja, was kommt da? Wer kommt da? Nicht? Das spürt man also ganz deutlich. Und in unserem heutigen Predigtext, den wir ja vorhin gehört haben, tritt das auch wieder alles auf. Nicht? Die Nervosität, dieses Unbehagen der jüdischen Hotvolé, der jüdischen Geistlichen, aber wie auf der anderen Seite auch die Hoffnung und die Freude, so wie wir es bei den Frauen da erleben. Nicht? Also das kommt auch hier alles wirklich in diesem Text zum Vorschein. Und wie hatte man damals, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen untersuchen, wie hatte man damals wirklich auf diesen einen klaren, wunderschönen, nicht mehr zurückzunehmenden Satz reagiert, der Herr ist von den Toten auferstanden, der Herr lebt und er wird eines Tages wirklich wiederkommen. Was hatte das Ganze ausgelöst? Ja, man muss eigentlich sagen, was musste das auslösen? Was musste das Ganze auslösen? Und wir sehen ganz unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen Seite, das ist der erste Punkt, erschreckende Reaktionen aufgebaut auf Lügen. Dann zweitens sehen wir auch sehr liebevolle Reaktionen, das werden wir besonders an Jesus Christus sehen, der ja da auferstanden ist. Und wir sehen auch als drittens sehr konsequente Reaktionen seitens der Frauen. Und so wollen wir diesen Text mal angehen. Kommen wir zu dem ersten Punkt, nicht die Reaktionen, nicht auf die Tatsache, dass eben die Auferstehung ja ein großer Betrug ist, eine Lügengeschichte ist. Man kann diese Frage ja auch ein bisschen anders formulieren. Man könnte auch sagen, wie reagiert der Glaube? Also jetzt immer hier bezogen jetzt auf die Auferstehung. Man kann das natürlich auch auf die Jungfrauengeburt beziehen, man kann das auf die Wunder Jesu Christi beziehen. Wir wissen, dass das alles ja heute in Frage gestellt wird, selbst in christlichen Kreisen, liebe Geschwister. Nicht? Das müssen wir uns mal wirklich bewusst machen. Also man kann die Frage auch so stellen, wie reagiert der Glaube? Wie reagiert derjenige, der Glauben schenkt? Und wie reagiert wirklich der Unglaube? Nicht auf diese Botschaft, dass Jesus Christus wirklich die Auferstehung ist, dass er wirklich lebt. Also kommen wir zum ersten Punkt, die Reaktion des Unglaubens. Und wir sehen ja hier, wie wir gerade an dem Text gehört haben, dass Matthäus nimmt ja äußerst geschickt einen Erzählfaden wieder auf, den er zwischenzeitlich hatte liegen lassen. Und der noch vom Karfreitag und dem Tag danach stammt. Wir erinnern uns. Nicht die leicht nervös gewordenen Hohepriester erinnerten sich ebenfalls an Worte, die Jesus Christus gesagt hatte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Und da stellte sich bei ihm schon ein gewisses Unbehagen, eine gewisse Nervosität aus. Und wir wissen, sie baten ja den Pilatus, Wachen da am Grab aufstellen zu lassen, was dann auch geschah. Das kann man also alles im Kapitel davor nachlesen. Und das Erstaunliche, liebe Geschwister, das Unglaubliche ist, dass der Unglaube, dass die Unglaubenden, dass diejenigen, die Jesus Christus hassen, die ihn immer wieder verfolgt haben während auch seines irdischen Lebens, dass ausgerechnet die sich an die Worte Jesus Christus erinnern und entsprechende Reaktionen darauf zeigen. Dieser Satz, Jesus Christus wird in 3 Tagen auferstehen, hätte ja eigentlich von den Jüngern kommen müssen. Aber wir wissen ja, wo die waren. Wir wissen ja, wo die waren, irgendwo in einem Raum dahinter verschlossenen Türen. Und so stehen sich jetzt eben seit dem Tage der Auferstehung Jesu Christi bis in unsere Gegenwart und natürlich auch darüber hinaus, stehen sich beide komplett konträr gegenüber, liegen beide also wirklich im Streit. Das Wort des Glaubens, Jesus Christus ist auferstanden, er lebt, also die Auferstehung ist wahr, und natürlich das Wort des Unglaubens, nicht, dass sie damals eben so formuliert haben, sagt seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft und sie hätten den Leichnam gestohlen. Also die Auferstehung ist ein riesengroßer Betrug. Und seitdem wird neben dem Wort des Glaubens immer wieder das Wort des Unglaubens bis heute verbreitet. Das muss man sich schlicht und einfach wirklich bewusst machen. Denn es geht ja darum, wer die geistige Lufthoheit hat, liebe Geschwister. Das Wort des Glaubens, die Auferstehung ist wahr, oder eben das Wort des Unglaubens, die Auferstehung ist ein riesengroßer Betrug, liebe Geschwister. Und alle Wege dazwischen, man hat ja also da Formulierungen, Interpretationen, kann man dazu lesen, dass einem die Haare wirklich zu Berge steigen, aber alles, was dazwischen liegt, hat sich wirklich als lächerlich erwiesen. Entweder glaubt man es oder ja, man glaubt es eben halt nicht. Und das hat natürlich wirklich auch Früchte getragen, nicht damals in dem Volk und in unserem Land sicherlich auch. Und da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber schauen wir uns jetzt erstmal einmal an, wie der Unglaube nach der Auferstehung Jesu Christi, wie der Unglaube wirklich darauf reagiert hat. Es ist ja schon erstaunlich zu sehen, mit welcher Botschaft die Jünger damals in ihr Volk, also in das Volk der Juden, hineingewirkt haben. Nicht, was haben sie denn gesagt? Nicht, was war immer wieder der Anstoß? Was war immer wieder das Ärgernis? Nicht, was hat immer wieder diesen Stachel ausgelöst in den Wochen und Monaten nach der Auferstehung Jesu Christi? Nicht, und wir wissen, wir haben eine geniale Quelle dazu, nämlich die Apostelgeschichte. Und wenn wir sie jetzt mal Revue passieren lassen und darauf schauen, worauf es die meisten Reaktionen gab, was den Großteil der jüdischen Bevölkerung und auch der jüdischen Religionsbehörde am meisten ärgerte, ja, dann war es erstaunlicherweise eine Sache, dass die Jünger, dass die Apostel in einer erfrischenden Konsequenz immer und immer wieder von der Auferstehung Jesu Christi gesprochen haben. Immer wieder. Nicht? Und gleich die erste Message in Apostelgeschichte 2, da geht es los, die große Pfingstpredigt, nicht des Apostel Petrus in Jerusalem, die ein großes Thema hatte, nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten, in Verbindung mit diesem Zitat aus Psalm 16, Vers 10, dass es natürlich undenkbar ist, dass der Heilige die Verwesung sehe. Und Petrus damals sagte, der ursprünglich diesen Psalm hatte, nämlich David, nicht, der ist allerdings gestorben. Und das Grab, das seht ihr ja hier, das ihr ja regelmäßig besucht. Aber der, für den der Psalm eigentlich geschrieben ist, nämlich für unseren Herrn Jesus Christus, der ist in der Tat von den Toten auferstanden. Wieder dieser berühmte Stich da in das Wespennest. Nicht, wieder was Ärgernis hervorrief. Und dann ging es ja gleich weiter, nicht Apostelgeschichte 3, nicht, wir kennen diese Geschichte, da liegt dieser Gelähmte da vor der Tür, vor der Pforte da des Tempels und dann kommen Petrus und Johannes und heilen ihn und dann kommt dieser wunderschöne Satz, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Nicht, und dieser Satz, dieser Satz, nicht diese, wieder dieser Stachel, wieder dieser Stich in das Wespennetz, der hat einen dermaßen Zorn ausgelöst, dass es dann weiter hieß, einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer waren voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündigten, die Toten würden auferstehen. Wir wissen ja, wie besonders die Sadduzäer darüber gedacht haben. Und liebe Geschwister, das können wir glauben. Das können wir glauben. Es hätte sie nicht gestört, es hätte sie nicht geärgert, wenn sie erzählt hätten, wie viel gute Taten Jesus Christus getan hätte, hatte in seinem irdischen Leben, wie viele Menschen er gesund gemacht hätte. Und wenn es hier und dort je kleine Jesus-Fanclubs gegeben hätte, das hätte sie alle nicht gestört, in denen dann, was weiß ich, Jahre später vielleicht einer von den Geheilten seine Geschichte da wieder erzählt hätte oder seine Geschichte da wie so eine Reliquie vor sich hergetragen hätte. Das hätte sie alles nicht gestört, liebe Geschwister. Und deswegen kann man sich ja vorstellen, nicht, dass der Hohe Rat nicht Petrus und Johannes unter Strafandrohung dann verboten haben, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber diesen Namen Jesus Christus zu erwähnen. Aber trotzdem hört es nicht damit auf. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 5, dass Petrus und Johannes nach dieser Befreiung durch den Engel aus diesem Gefängnis, ja, wo anzutreffen waren, im Tempel, was taten sie da wieder? Sie lehrten das Volk. Und wieder dieser Zorn, diese Wut der Leute, nicht, dass sie sie am liebsten gleich getötet hätten. Aber dann kommt ja dieser Satz, dieser wunderbare Satz, den wir alle kennen. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus, jetzt kommt es wieder, von den Toten auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Und bei diesen Worten heißt es dann weiter, packten die Zuhörer ein unbändiger Zorn. Und sie hätten die Apostel am liebsten auf die Stelle getötet. Nicht wieder dieser Stich da ins Wespennetz. Und dann kommt der absolute Höhepunkt. Dann kommt der absolute Höhepunkt in der Person des Stephanus. Nicht, als er dann in Apostelgeschichte 7, Vers 56 sagt, ich sehe den Himmel offen stehen. Und dann sagt er weiter, ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und da flogen die Steine. Das war des Guten zu viel. Da flogen die Steine auf ihn und er war der Erste, der um Jesu Willen sein Leben los war. Tja. Und dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Das brauchen wir jetzt nicht mehr näher auszuführen. Dann begannen ja die Missionsreisen ab Apostelgeschichte 13. Und was war das Thema? In allen Synagogen hindurch, das Thema war immer wieder die Auferstehung Jesu Christi. Und damit haben die Apostel und dann ganz besonders der Apostel Paulus die Synagogen alle durcheinander gewirbelt. Und wir wissen ja, wie es dem Apostel Paulus da in manchen Situationen wirklich ergangen ist. Ja, was wäre passiert, liebe Geschwister, was wäre passiert, wenn das Wort des Unglaubens sich nicht ausgebreitet hätte? Dann wäre wahrscheinlich das Volk der Juden in einer großen Zahl dem Messias nachgelaufen. Und das sollte mit aller Gewalt natürlich verhindert werden, unterdrückt werden. Und deswegen musste damals das Wort des Unglaubens verbreitet werden, weitergegeben werden. Und so kam es eben, dass auch das Wort des Unglaubens im Judentum reichlich Früchte trug, liebe Geschwister. Dass das Ganze natürlich aus unserer Perspektive, denken wir an die großen Kapitel aus dem Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11, dass das Ganze natürlich aus unserer Perspektive im großen heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen ist, ist natürlich vollkommen richtig. Aber zunächst einmal sehen wir eine erste Wirkung durch die Ausbreitung des Wortes des Unglaubens und wodurch eben die Mehrzahl der jüdischen Bevölkerung geistlich wirklich erstickt wurde. Und wenn wir jetzt natürlich in unser Land hineinschauen, liebe Geschwister, da sieht es nicht anders aus. Nicht auch das Wort des Unglaubens, nicht dass die Auferstehung nicht wahr sein kann, nicht auch das hat reichlich Früchte getragen mit den entsprechenden klassischen Interpretationsmöglichkeiten, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen wollen. Aber die wirklich diese Möglichkeiten der Interpretation, sie haben wirklich dazu beigetragen, dass sich heute ein Großteil hier auch unseres deutschen Volkes sich wirklich im Wort des Unglaubens heimisch fühlt, liebe Geschwister. Und man merkt ja immer noch, dass man versucht, wirklich diesen Stachel des Wortes Glaubens wirklich zu eliminieren. Nicht, dass man einfach sagt, wir geben das System vor. Nicht wir geben das System vor oder wir geben die klaren Regeln des Systems vor. In unserem System gilt Kausalität und Analogie und da passt die Auferstehung, da passt die einfach nicht hinein. Das entspricht nicht diesem System von Kausalität und Analogie. Und wer was anderes sagt, nicht, der bewegt sich außerhalb unseres Systems. Und dann sagen sie uns weiter, wir können euch gerne Denkhilfen geben. Denkt euch doch einfach, dass euer Christus in euren Gedanken auferstanden ist. Oder denkt doch einfach, dass euer Christus nicht in die Systeme der Moral und der Ethik und der Weltanschauungen auferstanden ist. Aber bitteschön, denkt nur nicht eines, dass es das wirklich gibt, Auferstehung der Toten. Das bitte denkt nicht. Ja, und so hat dieses auf Rationalismus basierende System, liebe Geschwister, reichlich Früchte getragen in unserem Land. Man hat ja wirklich den Eindruck, dass das Wort des Unglaubens braucht sich gar nicht mehr so massiv auszubreiten. Nicht, die Schlacht ist ja schon fast gewonnen. Die wenigen Inseln des Glaubens, die es da noch gibt, liebe Geschwister, nicht, das Wort des Unglaubens braucht sich gar nicht mehr so sehr zu sorgen, braucht gar nicht mehr so sehr zu kämpfen. Nicht, dass man sagt, lass doch die letzten Unverbesserlichen mit ihrer Botschaft, mit ihrer Osterbotschaft unterwegs sein. Wir haben doch schon längst bestimmt, wo es lang geht. Und man merkt doch heute, es gibt doch kaum noch geistige, wirklich Auseinandersetzungen mehr da über dieses wichtige Thema oder über andere wichtige geistliche Themen, liebe Geschwister. Und da merken wir wirklich, welche Dominanz das Wort des Unglaubens auch in unserem Land hat. Aber wir wollen natürlich nicht zu heftig drauf einschlagen, liebe Geschwister. Denn auch was uns anbetrifft, uns Jesus-Leute, ist wirklich Vorsicht geboten. Natürlich, davon gehe ich mal aus, werden wir hier nicht aktiv dem Wort des Unglaubens huldigen. Das sicherlich nicht, aber wir können gar nicht verhindern, dass es auftaucht. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Und eigentlich muss man doch sagen, wenn die Ausbreitung des Wortes des Unglaubens, nicht, also wenn diese Verbreitung nicht der Leugnung der Auferstehung Jesu Christi noch irgendwo möglich ist, ja bitteschön, wo denn? Dann doch wirklich bei den wenigen Inseln des Glaubens, die es noch in unserem Universum gibt, das heißt bei dir und bei mir. Da kann noch angegriffen werden. Aber im Grunde genommen muss man sagen, die Schlacht ist schon längst verloren oder gewonnen, je nachdem aus welcher Perspektive man es wirklich betrachtet. Also eine erste ganz, ganz wichtige Reaktion, die wir hier sehen, aber gleichzeitig eine erschreckende, eine erschütternde Reaktion, nicht das Wort des Unglaubens in Bezug auf die Auferstehung. Sie ist ein riesengroßer Betrug, sie wird als Märchen, als Fake abgetan und das versucht man wirklich, wirklich in die Bevölkerung hinein zu transformieren. Erschreckend wirklich zu sehen. Und damit kommen wir jetzt zu einer weiteren Reaktion, und zwar zu, man muss sich ja fragen, was macht eigentlich Jesus Christus in diesem ganzen Geschehen hier? Der Name taucht ja auch hier auf. Was macht eigentlich Jesus Christus? Und da sehen wir, das ist die zweite Reaktion, eine sehr liebevolle Reaktion von Jesus Christus gegenüber den Frauen. Und es war ja zunächst mal so, dass die Frauen über den Engel des Herrn zunächst mal eine ganz klare Botschaft, eine ganz klare Anweisung des auferstandenen Herrn bekommen haben, was sie also den Jüngern mitteilen sollten. Und das können wir in den Versen davor lesen. Wir haben ja ab 8 gelesen, aber wenn man das so ab Vers 5 liest, da heißt es ja, dass der Engel sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht Jesus, aber er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er bereits vorausgesagt hat. Und geht schnell zu seinen Jüngern und teilt ihm das mit, dass er auferstanden ist und er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Und man kann sich ja an dieser Stelle mal die Frage stellen, warum ausgerechnet Galiläa? Es gab ja noch andere Landstriche in Israel. Warum ausgerechnet Galiläa? Galiläa ist ja schon für uns Heidenchristen ein ganz interessanter, ein ganz wichtiger Landstrich. Natürlich wissen wir, gab es Begegnungen auch in Judäa, also da in Jerusalem. Nicht die Himmelfahrt, die fand auf dem Ölberg, also in der Nähe von Jerusalem statt. Nicht die Begegnung Jesu mit den Emmaus-Jüngern, nicht Emmaus lag auch da irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Also es gab schon Begegnungen des Auferstandenen in anderen Landstrichen als Galiläa. Aber die entscheidende Perspektive des Projektes Auferstehung ist eben Galiläa. Und dieses Gebiet, ja, es war ja so ein bisschen anrüchig. Nicht? Wir wissen vielleicht, es wird ja oder es wurde ja auch als das Galiläa der Heiden bezeichnet. Nicht? Dieses Galiläa war eben nicht so, ja, dieses reinrassige, dieses gute, dieses kernige Judentum. Nicht? Da gab es dieses kananäische Frau da aus Phönizien, das da auch da oben in der Gegend von Galiläa lag. Und dann gab es diesen Gerasener oder diese beiden Gerasener und die Bewohner, die sich recht merkwürdig gegenüber Jesus Christus verhalten haben, die ihn sogar aufgefordert haben, die Gegend zu verlassen. Wir wissen aus welchen Gründen. Also es war schon eine etwas anrüchige Gegend, ein etwas anrüchiges Gebiet. Aber nun lesen wir plötzlich in Jesaja Kapitel 9, dass über denen, bei denen es dunkel ist, ein helles Licht scheint. Also auch für das Galiläa der Heiden. Und wo war demnach also der beste Ort, um seine Jünger zur Völkermission auszusenden? Wir wissen ja, Kapitel 28 ist das letzte Kapitel im Matthäus-Evangelium, was da ganz am Ende steht, wissen wir ja, die Aussendung. Nicht? Wo war also der beste Ort, nicht zur Aussendung der Jünger zur Völkermission? Ja, am besten Galiläa der Heiden, da waren wir schon mal mittendrin. Und so war das also der Treffpunkt, nicht? So hat es der Auferstandene seinen Jüngern und den Frauen gesagt, ja, und dann marschieren die Frauen los. Und jetzt passiert ja Folgendes. Auf dem Weg vom leeren Grab bis zu diesem Treffpunkt da in Galiläa begegnet ihnen Jesus. Und jetzt fragt man sich natürlich, was soll das Ganze? Warum? Das war doch eigentlich gar nicht nötig. Die Frauen, die waren doch eigentlich gut unterwegs. Wie soll man das jetzt verstehen? War das jetzt etwas rein Zufälliges? Nein, nein, liebe Geschwister, da trat Jesus ihnen wirklich ganz, ganz bewusst entgegen. Jesus wollte sich ihnen einfach zeigen, völlig außerhalb dieses angekündigten Termins da in Galiläa. Nicht, das war schlichtweg wirklich eine Überraschung. Nicht, das war für die Frauen, ja, wie soll man das sagen, eine Terminvorverlegung. Das muss man sich mal ganz praktisch vorstellen. Stell dir mal vor, du bist ein kleiner Unternehmer und plötzlich ruft ein Firmeninhaber an, für den du momentan einen Auftrag ausführst, steckst da mitten drin und der sagt dir jetzt plötzlich am Telefon, dass aufgrund seiner Kapazitäten in seiner Firma der Liefertermin, was weiß ich, 3 Monate vorgezogen werden kann. Nicht, da kommst du natürlich arg ins Schwitzen, rufst alle deine Verantwortlichen zusammen und im schlimmsten Fall machst du dir schon Sorgen um die Insolvenz deiner Firma. Nicht, also, dass man also hier fragt, Herr, was hat dich damals wirklich zu dieser Terminvorverlegung bewogen? Es war doch eigentlich gar nicht notwendig. Die Frauen waren doch gut am Laufen, wenn auch mit einer Mischung aus Furcht und Freude. Nicht, was hat dich wirklich motiviert? Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir das spüren. Und das finde ich ja das Wunderbare hier, was Jesus Christus da an Reaktion zeigt. Er ist inzwischen auferstanden. Er hat diesen anderen Leib. Nicht? Er kann durch verschlossene Türen gehen. Ich aber irgendwie hat man den Eindruck hier, dass er trotz alledem doch irgendwie menschliche Züge zeigt. Wir kennen ja auch solche Situationen in unserem Leben, dass wir manchmal etwas nicht für uns behalten können, dass wir es schon jemandem erzählen wollen, obwohl der Zeitpunkt noch gar nicht eigentlich da ist. Nicht? Und so hat man hier auch den Eindruck, dass sich Jesus Christus wirklich den Frauen zeigen möchte. Und er weiß ja auch, was in den Frauen, was in ihren Herzen, in ihren Seelen da alles vor sich ging, nicht? Und dass Jesus es einfach nicht aushält und sich wirklich da seinen Frauen zeigt. Und das sieht man eben. Nicht? Jesus ist eben kein ruhender Buddha. Nicht? Und Jesus ist eben kein distanzierter Mohammed. Nicht? Jesus ist kein hinduistischer Götternebel. Oder wie man manchmal hier in unseren Landen hört, nicht, Jesus ist eben kein philosophisch-geistiges Prinzip, sondern Jesus Christus ist wirklich hier pure Liebe. Das ist etwas völlig anderes, liebe Geschwister. Er war selbst Mensch. Er weiß, wie die Frauen denken, was sie fühlen, was sie bedrückt. Und so ist es auch mit dir. Das bewegt ihn, das interessiert ihn. Nicht, und deswegen will er wirklich zu dir. Aber damit ist es ja noch nicht zu Ende mit den Reaktionen Jesu Christi. Jetzt kommt nämlich nach diesem Seid gegrüßt und nach diesem himmlischen Erkennungscode Fürchtet euch nicht, kommt er jetzt ein wunderschöner Satz, eine wunderschöne Bezeichnung, dass er sagt, sagt es meinen Brüdern. Und liebe Geschwister, wir wissen ja, wer damit gemeint war. Nicht dieser, man möchte fast sagen, dieser chaotische, dieser damals sehr verängstigte, sehr deprimierte, nicht, zum Teil auch herrschsüchtige, nicht eigenartige Club von Jüngern. Nicht, die irgendwo da in irgendeinem Raum hinter verschlossenen Türen saßen. Die eben nicht heroisch und glänzend den Weg mit Jesus Christus da weitergegangen sind. Wir wissen ja zum Beispiel, was Petrus mal gesagt hat zu Jesus Christus. Sie können dich alle verlassen. Ich in keinster Weise. Wir wissen das alles. Und Jesus Christus gibt ihnen jetzt diesen Titel, liebe Geschwister, dieser Truppe. Nicht, man muss sich mal, das ist hochinteressant, man muss sich mal mit den Charakteren der einzelnen Jünger auseinandersetzen. Nicht, dieser Truppe gibt, sagt er wirklich, zu denen sagt er, meine Brüder. Nicht, was ist das wirklich für eine Reaktion von Jesus? Was ist das wirklich für ein Bekenntnis von Jesus, für ein Liebeszeichen am Tag seiner Auferstehung? Nicht, und das ist genau das Motiv, was in diesem berühmten Kreuzes- und Auferstehungspsalm 22 auftaucht. Nicht, Vers 23. Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern. Und wir wissen, der Hebräerbrief greift dieses Thema ja ganz besonders auf. Kapitel 2. Nicht, dass Jesus sich eben nicht schämte, sie Brüder zu nennen. Und dann sagt er einige Verse weiter, dass Jesus in allem seinen Brüdern gleich geworden ist. Nicht, und dann heißt es auch in Römer 8, dass er uns auserkoren und vorherbestimmt hat, dass wir gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, damit dieser, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Ich denke, eine großartige, eine wunderbare Beschreibung der Jesusgemeinschaft, dass er uns Brüder, dass er uns Schwestern nennt. Also was wirklich für eine liebevolle Reaktion Jesus Christus da an seinem Auferstehungstag und auch danach wirklich hier zeigt gegenüber den Frauen und auch gegenüber den Jüngern, die das ja gar nicht mitbekommen haben. Und damit kommen wir natürlich jetzt zum letzten Punkt. Wie ist jetzt die Reaktion des Glaubens? Wie ist jetzt die Reaktion der Frauen auf das, was sie da mit dem Auferstandenen erleben? Und das wird ja hier, das ist ja etwas Ausgesprochenes Schönes, und das, was die Frauen da jetzt tun, das wird ja hier in einer wunderbaren Sprache beschrieben. Es sind ja drei Dinge. Nicht, sie traten zu Jesus, sie fielen vor ihm nieder und sie umfassten seine Füße. Nicht, und Martin Luther hat das versucht so zu beschreiben. Zitat, diese Historie ist doch ein feines Bild der christlichen Kirche, die zu den Füßen Jesu Christi liegt. Wird man zwar heute von unserer Kirche nicht mehr sagen können. Aber so hat es damals Martin Luther versucht zu umschreiben. Kommen wir mal ganz kurz auf diese drei Reaktionen zu sprechen. Nicht, sie traten zu Jesus. Nicht, und dieses Hinzutreten zu Jesus erinnert uns ja auch sofort an den Hebräerbrief. Nicht, Hebräerbrief 4, Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, darum lasst uns hinzutreten. zutreten mit großer Zuversicht zum Thron der Gnade. Nicht, das heißt, ich darf jetzt dahin unmittelbar und direkt. Und liebe Geschwister, wenn der Auferstandene zu mir kommt, mir entgegentritt, die Türen für mich so weit aufmacht, mir das alles ermöglicht, dann wäre ich ja dumm, wenn ich das wirklich nicht in Anspruch nehmen würde. Und wenn ich morgens aufstehe, oder wenn wir, wie heute, wenn wir zum Gottesdienst kommen, liebe Geschwister, und beten und sein Wort hören, dann darf ich, dann dürfen wir, ja, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, liebe Geschwister. Und die zweite Reaktion, sie fallen vor ihm nieder, ist eine ganz, ganz entscheidende Reaktion. Da müssen wir uns immer wieder mal die Frage stellen, vor wem fallen wir da eigentlich nieder? Und ich möchte das mal an drei Versen aus der Bibel, möchte ich das mal deutlich machen. Man kommt ja nicht umhin, Kolosser 1 zu erwähnen, und zwar ab Vers 15. Nicht dieser Vers sagt uns dann und die folgenden, wer da wirklich angebetet wird, derjenige, und jetzt geht es los, der vor aller Schöpfung, in dem alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, alle Throne, alle Herrschaften, alle Mächte, alle Gewalten, alles durchführt zu ihm hin geschaffen. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der Anfang, der Ursprung, der Erstgeborene von den Toten. In ihm wohnt alle Fülle Gottes. Liebe Geschwister, lassen wir uns das mal mit all unserer begrenzten physikalischen Kenntnis wirklich durch den Kopf gehen lassen, wie unser Herr Jesus Christus da beschrieben wird. Ich hoffe, dass wir da alle demütig werden. Und dann zwei Stellen aus dem Alten Testament, 1. Könige 8, Vers 27. Da heißt es, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun? So betete damals der König Salomo bei der Einweihung des Tempels, liebe Geschwister. Und der Tempel, das wissen wir, war damals nach dem Verständnis des alten Bundes, war es der Tempel, die innerste Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und den Priestern und dem Volk. Und dann noch ein letztes Vers möchte ich erwähnen, und zwar aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, den Vers 1. Der Himmel ist mein Thron und die Erde, und damit sind auch wir angesprochen, ist der Schemel seiner Füße. Nicht? Der Himmel ist sein Thron und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Und ich hoffe, damit weiß jeder von uns, wo er ungefähr ankommt, wo er ungefähr steht, solange er hier auf dieser Erde herumkrabbelt, liebe Geschwister. Und da ist es vollkommen berechtigt, vor ihm wirklich auf die Knie zu gehen. Vor wem denn sonst? Ja, wir wissen, vor wem sich alles noch verbeugt wird heutzutage. Aber ich denke, wenn wir das machen, dann findet auch erstmal eine innere Klärung statt, liebe Geschwister. Wir kennen uns doch alle auch ein bisschen, nicht? Wir kommen da mit unserem geistigen Setter an, mit unseren Vorwürfen, mit unseren Wünschen, mit unseren Meinungen, mit unseren Problemen, mit unseren Nöten und so weiter und so fort, mit unseren Bitten. Aber ich sollte erst einmal auf die Knie gehen, nicht, damit mein geistiges Spezialset mal etwas heruntergefahren wird. Und dann sollte ich mal kniend wirklich hier Kolosser 1, Vers 15 mal durchlesen, liebe Geschwister. Nicht, und dann und ihn um Vergebung bitten. Und dann kann ich mit dem lebendigen Gott ganz anders weitergehen, liebe Geschwister. Und die letzte Reaktion, die Frauen zeigen, sie umfassen also seine Füße. Ja, was sehen die? Was sehen die Frauen in diesem Moment da für Füße? Und wir wissen, es sind die Füße, in die man noch vor kurzem nicht eiserne Nägel auf brutale Weise da hineingeschlagen hat. Füße, nehmen wir die Hände dazu, Füße und Hände, die da am Kreuz hingen, nicht, die jetzt Nägelmale sind. Nicht Füße und Hände, unser Herr Jesus Christus, von dem wir heute wissen, dass er unsere Gerechtigkeit, dass er unser Heil, dass er unsere Rettung ist. Und wir alle, davon gehe ich mal aus hier, wir alle waren mal bei den Füßen, bei den Händen, bei unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen. Nicht, wir haben in ihm die Gerechtigkeit erworben, die vor Gott gilt. Und jetzt darf man natürlich nicht den großen Fehler machen, liebe Geschwister, dass man sagt, danke, Herr Jesus Christus, dass ich einmal zu dir kommen durfte. Danke, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast, dass du mich wieder auf Null gestellt hast. Nicht? Und dann fängt man wieder alleine an, macht auf eigene Gerechtigkeit, nicht auf eigene Werkgerechtigkeit. Und dann wundert man sich, dass man morgen, übermorgen wieder im selben Schlamassel steckt, liebe Geschwister. Aber diese Frauen, die Füße umfassen, nicht, die sagen ja, diese Füße sagen ja noch etwas weiteres, nicht? Sie sagen, sie lassen ja auch erkennen, dass es etwas, ja, dass es etwas Anfassbares ist. Es ist also kein Fluidum. Wir haben ja vorhin gesagt, Jesus ist kein philosophisch-geistiges Prinzip, sondern er ist auch nicht als Idee auferstanden, sondern er ist leiblich auferstanden, nicht? Und wir wissen, das gehört zu dem innersten Glaubensbekenntnis eines jeden wahren Christens. Nicht? Deine und meine Zukunft ist keine geistige Zukunft, liebe Geschwister, sondern eine leibhaftige. Der Himmel, der Wohnort des lebendigen Gottes, davon bin ich überzeugt, der ist voll von wunderschöner Materie. Da werden wir mit unserer vorläufigen Materie hier auf Erden gar nicht hinterherkommen. Gar nicht hinterherkommen. Das müssen wir immer wieder bewusst machen. Viele denken ja, hier unten ist Materie und je höher ich komme, desto luftiger wird es. Also wir werden wirklich leibhaftig im Himmel sein, liebe Geschwister, natürlich nicht mit dieser Ausgabe hier, auch wenn manche versuchen, da mit Ölchen, mit Cremchen und mit Tübchen und mit kosmischen OPs da sich da zu verbessern, die Ausgabe da zu verbessern, aber unsere Ausgabe geht abwärts, das müssen wir also ganz klar sehen, ist nicht aufzuhalten. Und dafür können wir dem Herrn nur danken. Im Himmel bekommen wir eine ganz, ganz andere Leiblichkeit, eine ganz neue Leiblichkeit. Da brauchen wir alle unsere Ersatzteile nicht mehr, da können wir alle unsere kosmetischen Mittelchen beiseite legen, liebe Geschwister. Und deswegen lohnt es sich mal, immer wieder, auch heute Nachmittag, mal die 58 Verse nicht des ersten Korintherbriefes, Kapitel 15, durchzulesen, nicht wo der Apostel Paulus dort mitten in der Auferstehungsthematik nicht auf dieses wichtige Feld der Leibhaftigkeit unserer Zukunft wirklich eingeht. Ja, und dann bekommen die Frauen auch noch einen Auftrag, nicht eine, man möchte sagen, eine bestätigende Anweisung, sie haben es ja von den Engeln gehört, nicht ist ja schließlich das Personal von Jesus Christus, und das machen dann auch natürlich auch die Frauen. Also es gibt ja wunderbare, da kann man sich auch mal die Mühe machen, es gibt ja wunderbare Fußgeschichten in der Bibel. Uns werden sicherlich auf Anhieb da einige einfallen, aber ich denke, wir werden noch mal ganz anders vor oder zu diesen Füßen liegen. Davon erzählt ja die Offenbarung, da bekommt dieser Text, den wir heute gehört haben, der bekommt da noch mal eine ganz andere Dimension, liebe Geschwister. Ja, wie reagieren wir auf die Auferstehung? Denn wir sind ja auch in diesen Reaktionsprozess mit eingebunden, liebe Geschwister. Wie reagieren wir auf die Auferstehung Jesu Christi? Nicht indem wir zum Unglauben sagen, das wollen wir nicht. Indem wir sagen zu dem, was Jesus Christus tut, das bewegt mich wirklich zutiefst. Und indem wir zum Glauben sagen, das will ich in der Tat. Und so wünsche ich euch, und wünsche ich uns von ganzem Herzen wirklich eine Woche mit richtig guten Reaktionen auf diesen einen Satz, der in seiner ganzen Kraft die Welt wirklich verändert hat. Der Herr ist auferstanden, er lebt und er wird eines Tages wiederkommen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns ja eine große innere Klarheit gibst, auch ein feines geistliches Gespür, wo sich die Ausbreitung des Wortes des Unglaubens auch in unserem Leben ihre Wirkung zeigt. Und dann wollen wir dir danken, wie du dich den Frauen gegenüber gezeigt hast, mit welcher Liebe und Direktheit du ihnen wirklich entgegengetreten bist, dass wir es kaum aussprechen können. Danke für diese wunderschöne Demonstration deiner echten Liebe und wir brauchen sie täglich. Und dann danken wir dir für den Glauben und was daraus dann geschehen kann, für dieses Hinzutreten, für dieses Niederfallen, für dieses Umfassen dürfen. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, gib uns wirklich eine gute Woche mit guten Reaktionen. Und darüber wollen wir dich anbeten, dich loben und preisen und dir immer wieder von Herzen Dank sagen, dass du uns wirklich zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir dir gehören dürfen. Amen.